charismatisch und katholisch. Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Ich bin gerne charismatisch und ich bin gerne katholisch und ich kann zwischen beiden keine Trennung finden. Deswegen steht da auch nicht das Trennende und Unterscheidende oder, sondern es steht das Verbindende und. Erwartet also bitte nicht von mir, dass ich euch heute sage, was besser ist, sondern ich lade euch ein, geht mit mir auf die Reise, dieses Und zu entdecken. Wo führt uns das charismatische Element tiefer hinein noch in ein lebendigeres Verständnis dessen, was an katholischer Wahrheit und an katholischer Praxis immer schon da ist. Es ist meine Grundentdeckung, dass durch das Charismatische Dinge, Entschuldigung, wenn ich so Dinge sage, die ich seit frühesten Kindesbeinen als Ministrant zum Beispiel gekannt habe, plötzlich eine neue Realität bekomme. Ich habe unzählige, sogar noch lateinisch gesprochene Hochgebete gehört als Ministrant, der darauf gewartet hat, an der richtigen Stelle zu läuten oder dann später, es ist in der katholischen Kirche ja alles hierarchisch, auch das Ministrantenwesen, als man dann bis zum Weihrauch sich hochgedient hatte, an der richtigen Stelle richtig im Rhythmus auch an die Ketten zu schlagen und den Weihrauch aufsteigen zu lassen. Es war mir so selbstverständlich, ich habe die lateinischen Hochgebete problemlos mitbeten können. Ich kannte sie einfach auswendig. Aber als ich dann etwas gespürt habe, was Heiliger Geist bedeutet, nur so ein ganz kleines bisschen, und dann das Hochgebet auf Deutsch, das habe ich nun doch besser verstanden als das Lateinische. Wir bitten dich, sende deinen Geist, dass er diese Gaben verwandelt. Da war mir klar, jetzt geschieht in noch viel größerem Maße das, was ich bei Freunden und Geschwistern und Freundinnen und ja auch nicht so befreundeten Menschen erfahren habe, was ich auch bei mir ein Stück weit erfahren durfte. Es wird innen in der Substanz etwas neu, etwas anders, qualitativ. Es bleibt und es ist doch ganz anders. Und plötzlich waren mir die Wandlungsworte nicht irgendeine Formel, die gesprochen werden muss, damit etwas Unverständliches geschieht, sondern es war plötzlich ein Geschehen, das ich, obwohl ich es letztlich nicht begreife, als etwas erfahren habe, was mir im Innersten vertraut ist. Wenngleich es alles Begreifen, das sage ich noch einmal, übersteigt. Etwas ganz typisch und zentral Katholisches. Die Wandlung in der Heiligen Eucharistie wurde mir durch das typisch Charismatische der Erfahrung des Wirkens des Geistes plötzlich so nahe, dass ich wirklich sagen konnte, jetzt bin ich dabei. Und vielleicht auch ein wenig ahnen durfte, später im Himmel. Wahnsinn. Freilich, ich weiß auch, dass es manches Mal auch ein Dilemma gibt zwischen katholisch und charismatisch. Im Anfang der charismatischen Erneuerung Da war das ja gar nicht so einfach mit dem gleich akzeptiert werden. Aber es gab auch damals schon einige herausragende Personen in unserer Kirche, die der charismatischen Erneuerung zur Seite standen, den Rücken stärkten oder wie immer man es ausdrücken will. Einer davon, vielleicht sogar mit der bedeutendste, war der belgische Kardinal Léon Joseph Kardinal Sünens. Und oft wird sein Satz zitiert: Die charismatische Erneuerung ist ein Geschenk für die Kirche. Irgendwie scheinen die meisten Zitatoren vergessen zu haben, weiterzulesen. Denn der Satz geht weiter: Aber die Kirche ist auch ein Geschenk für die charismatische Erneuerung. Und ich glaube, das müssen wir ein wenig noch einholen. In der Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich auch gesucht, wo gibt es denn andere, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Und natürlich fand ich auch manche bedenkentragende Stimme. So heißt es im Rundbrief einer der CE einer deutschen Diözese, September 96, aufgrund der unübersehbaren frei- und pfingstkirchlichen Tendenzen der CE bestehe die Gefahr einer geistigen Engführung wegen eines Gut-Böse-Dialismus, einer Art zu beten, die einer Manipulation, einer versuchten allerdings nur Manipulation Gottes nachkomme und auch wegen der Zurückhaltung bei der Marien- und Heiligenverehrung. Ich kenne auch die Stimmen aus der Frühzeit meiner Zugehörigkeit zur CE, also das war tatsächlich schon so 1976 begann es. Die CE-Gruppen sollten hineinsterben in die Gemeinden, in die Kirche vor Ort. Viele haben das so erfolgreich getan, dass sie tatsächlich tot sind. Ja, vielleicht müsste man uns dann doch rechtzeitig den Psalm 115 ins Herz senken, wo im 17. Vers steht: Tote können den Herrn nicht mehr loben. Hineinsterben ist nicht das Sauerteigmodell. Denn Sauerteig wird im Teig nicht tot, sondern es durchsäuert den anderen Teig. Es geht nicht ums Hineinsterben, es geht ums Hineinleben und ums Hineingeisten, nicht Geistern. Ja? Man könnte sagen, wer aus dem Und in unserem Titel ein Oder macht, der sitzt zwischen zwei Stühlen. Das ist nicht der bequemste Sitz. Der steht wie so ein Esel vor zwei Heuhaufen und weiß nicht, welches Heu das bessere ist. Sieht er das eine, läuft er darauf zu, schaut zurück, geht zum anderen, und so ist dieser Esel ein Beispiel aus der Scholastik schließlich dazu verurteilt, zwischen zwei Heuhaufen zu verhungern. Wenn es aber ein Und ist, dann kann man getrost noch andere Esel dazu einladen und alle werden satt. Also, liebe Esel, der hat ja immerhin den Messias nach Jerusalem getragen. Von daher hätte ich nichts dagegen, ein Esel zu sein. Ich lade euch ein, dass wir diesem Und nachgehen. Dass wir sozusagen uns freuen an dem Zusammenklang von katholisch, kirchlich und charismatisch. Ich möchte dabei ausgehen von einem Text, den die charismatische Erneuerung in Deutschland, also unser Club, quasi offiziell verabschiedet hat als Leitlinien des Dienstes. Und in dem heißt es dann, die Mitglieder des Rates und der Koordinierungsgruppe der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche verpflichten sich auf folgende Leitlinien ihres Dienstes. Bisher ist es noch gefahrlos für euch, insofern ihr nicht KG oder Ratsmitglieder seid. Bis jetzt geht es noch kostenlos. Jetzt wird es aber dann etwas anders. Und fordern alle in der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland auf, in diesem Sinn zu wirken. Entschuldigung, dass es von 92 bis heute dauert, aber nicht nur Rom, sondern vieles in unserer katholischen Kirche ist ewig. Das Erste, alles Folgende verstehen wir im Kontext katholischer Glaubenstradition. Und dann folgen 7 Punkte, von denen ich die ersten 2, sonst wären wir nie fertig hier, herausnehme und mich darauf begrenze. Erstens, Klammer auf, und wichtigstens, Klammer zu. Wir wollen dem dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist dienen, indem wir uns der primären Sendung der Kirche, nämlich der Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, verpflichten. Zweitens, wir wollen eine persönliche Erfahrung von Pfingsten fördern durch Betonung der folgenden grundlegenden Elemente charismatischer Erneuerung: persönlicher Hingabe an Jesus Christus als Herrn und Erlöser, Taufe im Heiligen Geist, Empfang und Ausübung der Gaben des Heiligen Geistes, Heiligung des persönlichen Lebens, Zusammenwachsen als Brüder und Schwestern in Gemeinschaften des Glaubens und der Liebe, Ausbreitung des Evangeliums durch Verkündigung, persönliches Zeugnis und Taten der Gerechtigkeit und der Liebe. Die anderen Punkte sind dann eher bezogen auf die Arbeit in der CE und für die CE. Deswegen lasse ich die hier mal pausieren. Dieser Text beschließt: In allem wollen wir uns einsetzen, dass die Gnade der Taufe im Heiligen Geist im Leben der ganzen Kirche zur Wirkung kommt, damit charismatisch und katholisch nicht nur die Überschrift, sondern der Inhalt unseres Lebens und unseres Programms wird. Nun, die einzelnen Punkte möchte ich ein wenig näher anschauen und ich lade euch jetzt schon ein, zu spüren, wo ist denn das für mich lebendig als Erfahrung, wichtig als Bedeutung, als Wegmarke auf meinem geistlichen Weg? Oder auch, wo habe ich Fragen? Ich habe die feste und gute Absicht, so rechtzeitig fertig zu sein, dass noch Zeit bleibt für ein paar Fragen. Das Thema kann man eh nicht erschöpfen, sondern nur die Menschen, sagte mal der frühere Bischof Moser von Rottenburg. Und der hatte als Akademiedirektor Erfahrung mit langredenden Referenten. Der erste Punkt, Tradition und Neuschöpfung. Oder besser gesagt, Tradition als Neuschöpfung. Alles Folgende verstehen wir im Kontext katholischer Glaubenstradition. So war der letzte Satz der einleitenden Bemerkungen dieser Leitlinien des Dienstes. Könnte ein kritischer, spöttischer Geist sagen, naja, da drüben ist demnächst eine Trauung. Ich vermute mal, dass die jetzt gerade die Braut eingeflogen haben. Wenn da nachher also da draußen Leute stehen und neugierig reinschauen, das sind die Hochzeitsgäste, wir werden uns so anständig benehmen, dass die gleich evangelisiert werden. Naja, könnte man sagen, das muss man halt so hinschreiben. Und mit so einer Grundsatzerklärung am Anfang, so quasi als Präambel, da hat man sich auch vom Verdacht, man könnte der sein, der man nicht ist, freigesprochen. Aber so ein Satz hat es ja auch tatsächlich in sich. Das Wörtchen Tradition ist ja nun wirklich ein typisch katholisches Wort. Ein, schrecklich zu sagen, kirchentrennendes Wort. Denn gegen die Betonung der Tradition hat ja schon Martin Luther sein Sola Scriptura, allein die Schrift, geschmettert, weil ihm Tradition quasi das Menschenwerk war, das abzutun, Christenpflicht sei, die sich allein auf das Gotteswerk der Heiligen Schrift stützt. Freilich, auch in der Heiligen Schrift ist das Wort tradere, weitergeben, an einer ungeheuer wichtigen Stelle zu lesen. Die Urtradierung, die Urglaubenstradition ist nicht etwas, was die Kirche begonnen hat. Irgendwann, so nach Konstantin oder anderer Sündenfälle. Nein, es ist etwas, was am Kreuz beginnt. Johannes 19,30. Und er gab seinen Geist. Nun steht bei uns meistens auf. Aber man könnte auch übersetzen, habe ich mir sagen lassen, und er gab seinen Geist weiter oder zurück an den Vater, damit er, denn darum wollte er ihn ja bitten, an uns weitergebe. Die erste Tradition, die von Christus gestiftet wird, ist die Weitergabe des Geistes hinein in die Geschichte des Glaubens und lassen Sie mich gleich so sagen, in die Geschichte der Kirche. Die erste Tradition ist nicht eine inhaltliche Aussage, sondern es ist die Tradition der immer neuen Vermittlung, der immer neuen Ausgießung des Geistes vom Vater, den Christus darum bittet, damit der Glaube lebt und die Menschen geleitet, geführt und erfüllt werden durch die Kraft des Geistes. Wir haben damit auch ein Kriterium zur Unterscheidung, jetzt mal nicht der Geister, sondern der Tradition. Leuchtet in dieser Tradition die Handschrift des Geistes auf, dann ist sie dies Feuer, von dem Johannes der 23. sagte, dass wir es weitergeben wollen. leuchtet es nicht auf, dann muss man entweder genauer hinschauen, dass man es doch entdeckt, oder es ist nur ein Stück der Asche, die zurückzulassen, derselbe Johannes der 23. auch entschlossen war. Wir spüren, wenn wir dieses genuin charismatische Element, wo wirkt der Geist, dieses leidenschaftliche Suchen, aber nicht von außen distanziert betrachtend, sondern von hineingehen in die Tatorte des Geistes. Wenn wir dies leben, dann wird das, was uns so oft als Zeichen des Absterbens, des bloß noch Gewohntseins, der Wiederholung von etwas, wo man eigentlich gar nicht dahinter steht, nämlich die Tradition, so wird sie uns lebendig als ein Zeichen, indem wir durch die Geschichte der Kirche hindurch sehen, wie der Geist Gottes am Werk ist. Und dann ist Tradition nicht Prinzipienreiterei und nicht Verdammerei von bestimmten Irrtümern, sondern Bewahrung des Lebens, das von Christus am Kreuz ausgeht, aus dessen Seitenwunde Blut und Wasser, Hinweis auch auf die Sakramente, aber auch Zeichen des Geistes, Zeichen des Lebens ausgeht. Jesus, seine geöffnete Seite ist die Quelle der Kirche, die Quelle des Lebens der Kirche. Und dies weiterzutragen, dies in immer neuen Formen den Menschen darzubieten, das ist die Aufgabe der Tradition und das ist der Schatz, den uns katholische Kirche immer wieder neu anbietet. Und der, auch wenn er, wie dieser Hymnus, wie hieß der? Hervorragend. Wir können alle gut heimgehen, wir haben etwas gelernt. Ja. Auch wenn der 1200 oder noch mehr Jahre alt ist. Viele von uns haben den gestern neu für sich entdeckt, weil sie erfahren haben von Paddy Gallagher Mansfield, wie er in ihrem Leben durch das Wirken des Geistes, das Kommen des Geistes gefördert, ermöglicht, jedenfalls mitgewirkt hat. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Beispiel, was uns da gestern Abend geboten worden ist. Da wird etwas genommen aus der uralten Tradition der katholischen Kirche. Es ist so alt, dass es eigentlich beste Chancen haben müsste, Rost, Grünspan oder sonst irgendetwas anzusetzen. Unbeweglich, nur noch gut fürs Museum, bitte nicht berühren, sonst zerfällt es. Und plötzlich wandelt sich die Inschrift dieses Museumsstücks und er sagt, bitte berühr mich, nein, lass mich dich berühren, damit der Geist, der diesen Rabanus Maurus hier in Fulda bewegt hat, diese Form, diese Worte zu formen, damit dieser Geist dich bewegen kann. Und dann wurde die Pfingstsequenz ein bisschen jünger und nicht in Fulda geschrieben, hinzugefügt. Und wir spüren, wie in dieser traditionellen Form lebendige Gegenwart sich unter uns ereignet und mehr noch die Zukunft erschließt. Liebe Schwestern und Brüder, so etwas sind wir als die charismatische Erneuerung in dieser Kirche, der ganzen Kirche immer wieder schuldig, dass wir ihr klar zeigen, der Schatz, den du in deiner Schatzkammer, im Lexikon für Theologie und Kirche zum Beispiel oder im Rituale Romanum oder wie die Schatzkammern alle heißen, den du da hast, der muss, der will ins Leben, weil das, was eigentlich tradiert wird, nicht die Worte, nicht die Melodien, nicht die Bilder sind, sondern das, worüber gesprochen, was abgebildet, was besungen wird. Die Liebe Gottes, die sichtbar geworden ist unter uns in Jesus Christus und weiterlebt im Heiligen Geist. Und damit ist so ein Satz wie alles, was weiter, nicht nur was da weiter steht, sondern was weiter uns geschieht, hat einen Platz und kann schöpfen aus der Tradition katholischen Glaubens, dass das nicht ein, naja, das sagt man halt so, Satz ist, sondern etwas ist, was uns einen Weg aufzeigt, der nicht zurück, sondern nach vorne geht. Denn diese Formen sind die Schuhe und die Kleidung und die Nahrung. Aber der Weg ist Christus und der geht weiter. Und wir spüren, vielleicht haben es gestern Abend einige tatsächlich spüren dürfen, die Gnade haben, diesen Text noch nicht vorher gekannt zu haben. Vielleicht gab es ja eine oder einen. Ich glaube, für die ist da etwas neu geworden. Für die entstand dieser Text im Singen und Beten, im Hören und mit dabei sein, gestern Abend neu. Das war für die eine Uraufführung. Und das sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und da beginnt für die eine neue Tradition. Denn wer gestern Abend dieses Lied, dieses Gebet mitgesungen hat, wer sich davon mitbewegen ließ, ja, der beginnt eine neue Tradition. Indem er vielleicht heimgeht und sagt, hey, ich habe ein neues Lied kennengelernt. Es ist schon 1400 Jahre alt, aber es ist wirklich ganz neu. Weil geschrieben hat es irgendein Rabe, also irgendwas von Maurus oder so, vielleicht der Mauritius, nee, doch nicht. Ja. Aber der hat das damals auf Pergament geschrieben. Aber an diesem Himmelfahrtsabend, da hat das der Geist Gottes in mein Herz geschrieben. Und so entsteht und so wirkt Tradition, dass die Schrift auf Papier und Pergament oder von mir aus auch im Computer und E-Book hineinkommt in unser Herz, damit das Herz das Unsagbare sagen kann. Das ist übrigens ein Grund, warum ich auch für diese Glaubenstradition so dankbar bin. Manchmal fehlen mir, und vielleicht geht es euch auch so, fehlen mir die Worte. Und da bin ich für zwei Geschenke dankbar. Für ein Geschenk der CE und für ein Geschenk der traditionellen Kirche. Das zweite, das kennt ihr, denke ich, jetzt schon, nämlich diese großen Texte großer Frauen und Männer des Glaubens. Und ich bin ganz sicher, jede und jeder von euch hat so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 besondere Texte. Vielleicht solo Dios basta, Gott allein genügt von der großen Teresa. Vielleicht etwas anderes. Das zweite Geschenk ist das Sprachengebet, wo der Geist das spricht, was unaussprechlich ist. Und wie schön, die beiden mögen sich. Die beiden mögen sich sehr. Zweiter Punkt. Wir wollen dem dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist dienen. Und nun macht die charismatische Erneuerung etwas, was hoch zu loben, aber selten zu finden ist. Aber was gute biblische Beispiele und Argumente hat, sie grenzt ihren Dienst ein. Denn niemand kann allen Aufgaben dienen. Nur Christus und der Heilige Geist, aber die stehen im Moment nicht in Konkurrenz zu uns. Sie grenzt das ein, indem wir der primären Sendung der Kirche, nämlich der Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes, uns verpflichten. Das Erste. Evangelisation ist ein Dienst für Gott und die Menschen. Und erst dann ein Dienst für die Kirche. Es geht in der Evangelisation nicht um Mitgliederwerbung und Kundenakquise. Es geht nicht um Kirchensteuereinkommenssteigerungsprogramme. Es geht in erster Linie darum, den Lobpreis Gottes zu mehren, dadurch, dass Menschen ihn kennenlernen und sich für ihn entscheiden. Und es geht darum, Menschen das Heil der Welt und ihr persönliches Heil nahezubringen. Und dies ist etwas, was uns aus Evangelii Nuntiandi, des Weltrundschreibens von Paul VI. Aus dem Jahr 1975-76 so in sehr ähnlichen Worten entgegenkommt. Das ist das Erste. Das Zweite, was charismatische Erneuerung hier der Kirche hilft, sich selbst zu finden und sich selbst tiefer zu verstehen. Es geht um Evangelisation in der Kraft des Geistes oder auch aus der Kraft des Geistes oder unter der Führung des Geistes oder unter der Begeisterung des Geistes. Auch hier kein Oder, sondern ein Und. Apostelgeschichte 1,8. Wir hören ja zurzeit in den Lesungen ganz oft fast durchgängig Texte der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Bischof hat es heute Morgen in seinen Aussagen wieder neu unterstrichen. Wir können keine Kirchenmitglieder erzeugen durch Programme, Techniken und Tricks. Kirchenmitglieder, Glaubende erzeugen, können wir nur durch das Zeugnis überzeugter Menschen unter der Führung des Geistes. Denn das schönste Zeugnis verliert seine Kraft, wenn es unter Führung des Erfolgsdrucks und des Ich will meine Bekehrungsliste erweitern durchgegeben wird. Unter der Führung des Geistes. Liebe Schwestern und Brüder, seit dem Pfingstfest ist der Heilige Geist der Erstevangelisierende. Oder sagen wir besser, müssten wir es gemerkt haben. Er ist der Erstevangelisierende. Vielleicht für viele verblüffend heute Morgen die Aussage von Bischof Algermissen: Nicht die Apostel sind zuerst rausgerannt und waren dann sozusagen vor dem Heiligen Geist noch bei den Leuten. Der Wettlauf wird immer wieder versucht, aber er ermüdet nur und bringt nichts. Sondern der Geist war es, der dieses Haus erfüllt und der dessen Kommen von außen irgendwie zu hören, wahrzunehmen war. Und der ruft die Menschen dorthin. Können Sie sich noch erinnern an den ersten Satz der heutigen Lesung? Das ist mit ersten Sätzen ist immer furchtbar. Wenn in ersten Sätzen etwas Wichtiges steht, kriegt es kaum einer mit. Als der Pfingsttag gekommen war, wie geht's weiter? Befanden sich alle am gleichen Ort, hervorragend. Bei euch ist der Heilige Geist auch angekommen. Natürlich ist das eine Beschreibung der schlichten Befindlichkeit. Die waren alle zusammen in diesem Obergemach. Aber manches Mal, nein, ganz oft eigentlich immer, steckt in den Worten der Schrift eine weitere Nachricht drin, wo man sagt, ach so, das ist auch, kann auch gemeint sein. An Pfingsten sind alle am gleichen Ort. Lasst uns das doch mal übersetzen. An Pfingsten stehen alle am gleichen Level. Wo der Geist Gottes kommt, sind alle am gleichen Anfang. Ob die Elamiter oder die von Kappadokien oder die Griechen aus der Provinz Asien oder weiß der Henker, woher sie kommen, sie sind alle am gleichen Ort. Sie sind alle gleich nahe zum Wirken Gottes. Der Geist ist allen gleich nahe. Und er kommt ihnen nahe dadurch, dass die Apostel diejenigen, die dahergelaufen kommen, als ihre Schwestern und Brüder erkennen. So spricht Petrus sie auch an. Und er weiß ganz genau, da sind ein paar skeptische und ein paar Zweifelnde drin. Und er spricht sie alle an. Er ging ja schließlich bei Jesus in die Schule, der, wie das Evangelium vom gestrigen Himmelfahrtstag sagt, zu allen spricht, obwohl einige Zweifel hatten. Und er ist unter der Führung des Geistes. Und so findet er die Worte und alle am gleichen Ort hören das Gleiche. Und erstaunlicherweise hören sie nicht: Wir machen viele Fehler. Wir müssen uns ändern. Wir haben große Anstrengungen vor uns. Leute, es wird furchtbar. Sie hören Gottes große Taten verkünden. Die Führung des Geistes für die Prediger scheint mir zu sein: Verkünde Gottes große Taten. Die Überführung der eigenen Sünden hat der Heilige Geist im Zweiergespräch vor. Aber auch das gehört zur Evangelisation. Aber dies erst recht gelingt nur im Wirken des Geistes. Und Schwestern und Brüder, ich glaube, ihr spürt, wie hier katholisch sein, allumfassend, gleich 18 Nationen am Anfang, ne? Gründungen von Filialen in 18 Nationen, das ist tatsächlich etwas. Und das Charismatische zusammenkommt. Vielleicht ist es eine unserer Aufgaben als Charismatiker heute zu sagen, und auch wenn wir im Dialog den anderen in seiner Andersartigkeit ernst nehmen, dürfen wir ihn trotzdem nicht um das Geschenk der Wahrheit des Evangeliums berauben. Einen anderen ernst zu nehmen, heißt ja nicht, das mir Wichtige zu verschweigen und jemandem die Wahrheit um die Ohren zu hauen, ist nicht die einzige Form, ihm die Wahrheit nahezubringen. Und geschlagene Ohren hören nicht besser. Der nächste Satz: Wir wollen eine persönliche Erfahrung von Pfingsten fördern. Das Erste, was mir einfiel dazu: Pfingsten hat anscheinend Förderung nötig. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie kärglich von der Volksfrömmigkeit Pfingsten ausgestattet ist? Ich hatte 10 Jahre an der Uni in Würzburg, schönste Stadt der Welt nach Rom, einen, danke für die Zustimmung. Ich hatte da einen Kollegen, der stammte aus dem Ruhrgebiet, und so in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten hat der mich manches Mal 5 Tage in der Woche, wenn er morgens in unser gemeinsames Büro reinkam, begrüßt. Karl, RL konnte er nicht sprechen, deswegen hat er 2 A's dazu gehängt. Karl, weißt du schon, an Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Während Ostern und Weihnachten mehr einbrachten. Ja, und tatsächlich stimmt das ja auch. Ja? Weihnachten. Ach, kein Ungläubiger kommt da ohne Jesuskind aus. Ja? Weihnachtsbaum, damit er besser verträglich ist, wird er in irgendeine germanische Mythologie eingepflanzt, wo er gar nicht hingehört, denn er hat seinen Ursprung im Mysterienspiel im Elsass des 16. Jahrhunderts und stellt den Baum des Paradieses der Versuchung dar. Und es ist halt deswegen eine Tanne, weil am 25.12. die Apfelbäume doch etwas mickrig aussehen. Deswegen hängt man da die Äpfel hin. Und weil bei uns die Äpfel eher gegessen werden, hängen wir heute Glocken hin. Und dann will man sagen, dass da drunter das Kind auf Stroh liegt. Und deswegen machen wir heute Strohsterne, die gleichzeitig die Verbindung von Himmel und Erde, also ein Begriff für Menschwerdung sind und und. Also ihr seht, der Christbaum ist ein christlicher Baum, deswegen lasst ihn uns nicht durch irgendwelche Halbheiden vermiesen. Heiden mit D diesmal, nicht Halbheiden. Ja, und dann natürlich unter dem Baum oder durch den Kamin oder nebendran die Geschenke. Und machen wir uns nichts vor, wir haben es heute Morgen auch wieder gesagt bekommen, das, was in den ersten Jahren der Kindheit geschieht, was uns dort beeindruckt, das bleibt ein Eindruck unser Leben lang. Und als Kind beschenkt zu werden, naja, Leute, das ist schon was Tolles, ne? Und darin soll ja die Liebe Gottes spürbar werden, nicht? Also ein ganzheitliches Geschehen, dieses Weihnachtsfest. Ostern, naja gut, einen Osterbaum gibt es nicht, aber immerhin Ostersträuche und Osterstreuse und dann die Osterhasen, die da Eier legen oder aufgeklärtere Osterhasen kaufen die dann im Hühnerhof und malen die an und bringen die dann. Das ist auch was sehr, sehr Schönes. Ja, und Pfingsten? Da sind die Geschenke wirklich am geringsten. Und das hat auch etwas mit der Erfahrung zu tun. Wir alle haben auch durch die Geschenke Ostererfahrungen. An die kann man wunderbar anknüpfen in der Katechese. Da sieht man den Sitz im Leben, wie das heißt, zwar nicht ganz theologisch hochqualifiziert, aber pragmatisch brauchbar. Und woran knüpfe ich als Religionslehrer oder als Gebetsgruppenleiter oder sonst wo bei Pfingsten an? Was habt ihr denn als Kind an Pfingsten persönlich erfahren? Also bei uns daheim gab es die Sitte, wer zuletzt aufstand, der war der Pfingstochse. Nun muss ich gestehen, die Freude darüber, der Pfingstochse zu sein, war so groß, dass ich mich bemühte, wenigstens vor meiner jüngsten Schwester aufzusein, damit sie dann die Pfingstochsin wurde. Eine persönliche Erfahrung von Pfingsten ist dies nicht geworden. Und das merkt man dem Pfingstfest an. Das liebliche Fest hat es Goethe genannt. Aber der war vielleicht mit dem Heiligen Geist ohnehin nicht immer so ganz vertraut. Zu spüren, dass an Pfingsten der Geist sich selbst immer wieder neu schenken will. Oder besser gesagt, dass Pfingsten dann und erst dann und nur dann geschieht, wenn wir spüren, dass das Geschenk des Geistes ist, indem er sich selbst gibt. Das verändert uns und das verändert den Rang von Pfingsten. Deswegen, und weil dieses Pfingstfest in seiner Wirkung für das Leben der Kirche so wichtig ist, ist ohne persönliche Erfahrungen, aber nicht zum Leben, zum dauerhaften Leben kommen kann oder nur unter erschwerten Bedingungen. Deswegen ist katholisch und charismatisch so grundlegend wichtig für die Lebendigkeit der Kirche. Darf ich mal frech sein? Letztlich kann man nur als charismatischer Katholik richtig den Geburtstag der Kirche feiern. Und deswegen lasst ihn uns feiern. Alle einladen dazu. Und die, die nicht kommen, zumindest neidisch machen, weil bei uns die Stimmung besser ist. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht etwas Nebensächliches. Das geht mitten hinein, auch wieder in die Glaubensverbreitung, in die Verlebendigung katholischer Glaubenstradition. Natürlich ist Pfingsten immer 50 Tage nach Ostern. Im Kirchenjahr. Geschenk, Frucht in dem Fall nicht der Erde, sondern Gottes und der menschlichen Arbeit. Nicht umsonst, Schwestern und Brüder, ist der Pfingstmontag eigentlich ein Werktag. Es gibt eigentlich keine Pfingstoktav. Also die 8 Tage nach dem Fest sind das. Es gibt eine Weihnachtsoktav, da betet man immer die Texte vom Hochfest. Und es gibt eine Osteroktav. Und manche beten auch eine Pfingstoktav. Aber die ist so nicht vorgesehen. Natürlich. Denn der Heilige Geist will nicht in festlichen Räumen besungen werden, sondern er möchte hinein in den Alltag. Und persönliches Pfingsten ist kein Beginn einer frohen Urlaubszeit, sondern einer höchst erlebnisreichen Dienstzeit. Nach Pfingsten kommt Dienstag. Aber erlebnisreich und frohmachend. Und Schwestern und Brüder, man erlebt da Dinge mit sich, die kann man sich wirklich nicht vorstellen. In meinem Leben gab es 2 Ziele. Beamter werden und eine Lebensversicherung an einer solchen Höhe abgeschlossen zu haben, dass meine Frau gesichert ist, sollte ich vorzeitig sterben und die Rente dann vernachlässigbar klein sein. Als ich beides so erreicht hatte, natürlich, die Lebensversicherung muss dann noch 50 Jahre gezahlt oder 30 Jahre gezahlt werden, aber immerhin Beamter war ich, hörte ich in mir und von außen die Stimme, ob ich nicht aufbrechen wolle in dieses katholische Evangelisationszentrum. Bloß, die haben da keine Verbeamtung. Und für die Prämie für die Lebensversicherung hat es auch nicht gereicht. Und es ist eine der Grunderfahrungen, die dann wieder eine Menge Arbeit mit sich bringt, dass Gott in meinem Herzen gesagt hat, Karl, du suchst Sicherheit. Ich biete dir Vertrauen. Und das ist ein, so hat sich mein Lebensziel verwandelt. Und es ist immer noch dabei, mich zu wandeln. Such nicht Sicherheit, sondern suche das Vertrauen, das Trauen auf Gott. Das ist eine meiner Auswirkungen meines persönlichen Pfingsten. Und ich sage Ihnen in aller Demut, manches Mal denke ich, ich habe nichts dazugelernt. Und manches Mal denke ich, etwas ist doch schon geschehen. Ein weiteres. Also, man will die persönliche Erfahrung von Pfingsten fördern durch Betonung grundlegender Elemente charismatischer Erneuerung. Also wenn ihr jetzt jemand erzählen wollt, was ist denn wichtig für die CE, einfach die Leitlinien des Dienstes herausholen. Da sind die Punkte aufgelistet. Und das ist erste persönliche Hingabe an Jesus Christus als Herrn und Erlöser. Mir steht morgen eine große Freude bevor. Ich darf nämlich mit diesem ganz lieben Bruder im geistlichen Amt an einer anderen Stelle einen Workshop halten über das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen und natürlich auch seine Beziehung zum Weihepriestertum. Wir haben viel miteinander telefoniert. Wir haben sozusagen an zwei Orten miteinander dasselbe Buch gelesen von Kardinal Kaspar, Diener der Freude. Eine der wichtigsten Anregungen, die ich seit langem bekommen habe. Und darin spricht Kardinal Kaspar und ersucht, was ist denn das, was das Priestersein ausmacht? Da wird morgen der Josef vieles davon sagen. Klassischerweise, ich nehme nur ganz kurz etwas vorweg, Josef, das ist dann auch Werbung für unser Workshop. Klassischerweise ist ein Priester jemand, der Opfer darbringt. Der Melchisedek und der Aaron und bringen Opfer dar. Christus hat in seinem ganzen Leben nie einen Stier geschlachtet, eine Taube massakriert oder sonst etwas und dann verbrannt. Und trotzdem nennt der Hebräerbrief ihn den ewigen hohen Priester. Und trotzdem hat er das Priestertum gestiftet. Und er hat alle zu einem Volk von Priestern, zu einem priesterlichen Volk gemacht. Und natürlich hat er Opfer ein großes, ein für alle Mal gebracht, sich selbst. Und das ist, das nehme ich jetzt mal vorweg von morgen, weil hier steht es auch, halt auch gerade zufällig, der Anfang und der Kern des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen ist nicht zuerst, dass wir ehrenamtlich irgendwo tätig sind. Das scheint mir im Moment so ein bisschen eine Tendenz zu sein, zu sagen, ja, das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, das sieht man bei den Ehrenamtlichen. Da ist was dran, aber der Kern ist nicht dieses ehrenamtliche Amt, sondern der Kern ist die Hingabe, nein, die Übergabe des Lebens, die Anerkennung Jesu Christi als Herr und ihm sein Leben zur Verfügung zu stellen. Und genau dies ist der erste der hochsignifikanten zentralen Elemente charismatischer Erneuerung. Hier sagt die charismatische Erneuerung Kirche. Du hast im zweiten Vatikanum, Lumen Gentium 10, Laienapostolat und, Texte gibt's morgen, das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen als etwas auch Urkatholisches hingestellt. Und zwar nicht an die Stelle, sondern zusammen mit dem Weihepriestertum. Wir haben etwas entdeckt, was der Grundvollzug des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen ist. Und wir geben dir fast schon so etwas wie eine Liturgie der Wahrnehmung dieses priesterschaftlichen Geschehens. Tauferneuerung, Firmerneuerung, Lebensübergabe, Entscheidung für Jesus Christus. Plötzlich, Schwestern und Brüder, ist dieses gemeinsame Priestertum aller Gläubigen nicht mehr etwas, was ich nicht verstehe und was vielleicht auch nur drinsteht, damit wir Laien zufrieden sind, dass wir doch irgendwo, wenn auch nicht richtig, Priester sind. Sondern es ist ein Grundelement, ohne das Kirche überhaupt nicht leben kann. Ohne dass kein geweihter Priester eigentlich die Weihe empfangen kann. Warum sonst trägt er die Albe, das Zeichen des Taufkleides, unter dem Messgewand? Entscheidung ist nicht nur ein notwendiges Element im Vollzug des Christwerdens, sondern sie ist ein Vollzug von etwas, was grundlegend konstitutiv, sagen die Fremdwortianer, konstitutiv ist für das Katholischsein und auch für das Evangelischsein. Dass wir wirklich nicht nur ein Volk, ein priesterliches, ein königliches Volk sind, dass wir nicht nur so genannt werden, sondern dass wir es wirklich sind und dass jede und jeder Einzelne davon etwas spürt. Kein Weihepriester, ich kenne zumindest keinen, hat je den Tag seiner Weihe vergessen. Und er feiert ihn zu Recht mit Freude und möglichst hoffentlich auch mit den anderen Priestern zusammen, die desselben Jahrgangs. Vergessen wir bitte auch nicht die in Besitznahme, wenn ich das mal so sagen darf, unseres gemeinsamen Priestertums an dem Tag, an dem wir dem Herrn gesagt haben, hier bin ich, hier bin ich. Ich bringe nicht das Messopfer da, ich bringe das Eigen, also das Selbstopfer da. Das ist das, was das Konzil meint, wenn es von geistigen Opfern spricht. Nicht, das kann ja danach kommen, der zänkischen Nachbarin trotzdem einen frohen Gruß zu schenken und dem brummigen Nachbarn ein schönes Lächeln. Und auch nicht 3 Extrazehnerle in den Kollektenkorb heute Abend werfen. Ich meine, das dürfen Sie schon, ne? So ist es ja nicht. Sondern immer wieder neu dem Herrn zu sagen, ich bin bereit. Ich will deinen Willen tun. Ich will dir gehorsam sein. Schwestern und Brüder, in so einer Erneuerung der Taufe oder wie immer das die Gestalt hat, so vollzogen und so unter dem Geist geschehen, bekommt etwas Farbe in der Kirche. Und durch die Lehre der Kirche vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen bekommt zumindest für mich etwas typisch Charismatisches, so habe ich es jedenfalls kennengelernt, plötzlich eine kirchenmitgründende und Reich Gottes relevante Bedeutung. Nächster Satz. Kraft des Heiligen Geistes in Empfang und Ausübung des Geistes. Nicht nur Pfingsten ist ein vernachlässigtes Fest. Der Heilige Geist war viele Jahre der vergessene, vernachlässigte Gott in der Theologie, aber auch in der Volksfrömmigkeit. Das ist ein Teil, ein Stück weit der Heilige Geist selbst schuld dran. Ja, Jesus sagt von ihm, er wird nichts von sich nehmen, sondern was mein ist, wird er nehmen und euch geben. Also Entschuldigung, wer ist denn so verrückt, dass er immer andere in den Vordergrund schiebt und selbst verschwindet? Wissen Sie, wer so verrückt ist? Einer, der liebt. Und einer, der Liebe ist, kann gar nicht anders handeln. Und so zeigt der Heilige Geist unter anderem seine Bedeutung und seine Kraft im Nichtzeigen. Im Nichtzeigen. Im verborgenen Dienst. Deswegen stellen wir ihn ja auch nicht, zumindest nicht mehr, in der Kunst in menschlicher Gestalt dar. Deswegen hat er einen Namen, Geist, dem wir kein Bild zuordnen können. Vater, Sohn, Jesus. Na, in Jesus hat Gott uns die Arbeit des Bildes sogar noch abgenommen. Aber Geist? Aber wir erkennen ihn an seinen Wirkungen. Die Apostelgeschichte wird von alters her auch das Evangelium, die frohe Botschaft vom Wirken des Geistes genannt. Weil wir darin spüren, wie der Geist in den Menschen wirkt. Wir haben ja heute den Petrus gehört. Wissen Sie, was wir gehört hätten vor 50 Tagen, wenn wir da unser Mikrofon dem Petrus vor den Mund gehalten hätten? Der Text ist durchaus auch überliefert. Ich kenne den Menschen nicht. Das hat er sogar beschworen. Mit Fluch bekräftigt, sagt das Evangelium. Und jetzt, in ein paar Tagen, in Anführungszeichen, steht er vor dem Hohen Rat, dasselbe Gremium, das Jesus, kennt ihr ja, und sagt, wir können nicht schweigen. Vor 50 Tagen konnte er nicht reden. Jetzt kann er nicht schweigen. Was ist denn mit dem Menschen passiert? Es war doch bloß Pfingsten. Paulus, so endet das, die Apostelgeschichte, hört in der Gefangenschaft, sozusagen mit elektronischer Fußfessel und eingemietetem Wachmann dabei, nicht auf mit allem Freimut das Wirken des Geistes und das Leben und Handeln Jesu zu verkündigen. Man kann sich kaum schlechtere äußere Umstände vorstellen. Und Paulus hat eine reiche Auswahl an schlechten äußeren Umständen und Bedingungen. Und er spricht mit Freimut. Wir spüren wieder Wirken des Geistes. Und Paddy Gallagher Mansfield hat uns ja gestern gesagt, wie das in ihr war. So möchte ich es auch erleben. Damit diese Apostelgeschichte nicht nur ein interessantes, spannendes Buch bleibt, das darf sie ja, sondern dass in unseren Tagen die Apostelgeschichte neue Kapitel bekommt. Und so können wir sagen, wo wir die Gaben des Geistes, die Charismen annehmen, Klammer auf, annehmen heißt dann zuzugestehen, dass aus den Gaben Aufgaben werden. Ja? Wenn du die prophetische Gabe bekommst, aber konstant den Mund verschließt, ist das eine schwierige Sache, auch für den Heiligen Geist. Wenn wir sie annehmen, dann fügen wir, wirklich annehmen, der Apostelgeschichte neue Kapitel hinzu und zeigen der Kirche ihre Lebensader auf. Und dann spüren wir auch, wie wichtig eine Heiligung des persönlichen Lebens ist. Denn die Impulse des Geistes, die wirken nicht nur nach außen. Die fordern uns heraus, zu wachsen, geistlich zu wachsen, damit wir den Aufgaben gewachsen sind. Nur wer geistlich wächst, ist den Aufgaben in Kirche und Welt gewachsen. Der Heilige Geist gibt da gewaltige Vorschüsse, gewaltige Vorschüsse. Aber wenn man nicht damit wirtschaftet, und daraus wachsen wir zusammen in Gemeinschaften des Glaubens und der Liebe. Communio, Koinonia gehört zu den Wesensgrundbestimmungen von Kirche. Und es gibt wenig, was Menschen in den Kirchen so sehr vermissen wie Gemeinschaft. Gemeinschaft braucht, glaube ich, geistliche Gemeinschaft, braucht gemeinsame geistliche Erfahrungen. Sonst bleibt sie eine Vereinigung zum Zweck von. Und aus dieser gemeinsamen geistlichen Erfahrung wächst auch Engagement im Sozialen, im Politischen, im Pädagogischen, im, was weiß ich, im Künstlerischen und wo auch immer. Und daraus wächst Verbindlichkeit. Und ohne Verbindlichkeit kann Gemeinschaft nicht leben. Aber es wird uns damit auch geschenkt, dass wir einen Hauch von dem einen Mini-Hauch von dem erfahren dürfen, was das Besondere unseres Gottes ausmacht, dass er in sich Gemeinschaft ist. Weil wir spüren, in unserer Gemeinschaft lebt Gott als der Dreifaltige. Und so beten und leben wir zur Ehre dieses dreifaltigen Gottes. Und wir segnen uns und die Welt in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.